Okay, erster Sammel 24, Quatsch, 28, nee, 27. Oh. Ja, guten Morgen. Okay, fangen wir an zu lesen. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt absolut nichts Besseres für mich, als dass ich eins in das Land der Philister entfliehe und dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israel zu suchen. Und so werde ich in seiner Hand entkommen. Und das ist schon krass, so, wenn wir jetzt so die letzten Kapitel gelesen haben, so ein, David hat so ein ständiges Auf und Ab, so ein Sieg, Niederlage, Sünde und absolute Bewahrung vor der Sünde. Ne? So und das sind, ich meine, das letzte Mal, dass wir von ihm jetzt gelesen haben, das war in der Wüste, wo König Saul das zweite Mal verschont und sagt so, hey, ich hätte dich töten können, ich hätte jetzt König sein können, aber du bist der Gesalbte des Herrn, ich lege nicht Hand an dich, ich nehme nichts in meine eigene Hand, so, bis Gott ihm sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, so, jetzt kannst du gehen, so, jetzt sollst du das tragen, wofür ich dich vorbereitet habe, so. So, und David wäre jetzt echt noch kein guter König. So, hätte David beim ersten oder beim zweiten Mal das in der Hand genommen und wäre jetzt König, wäre kein guter König gewesen. So kein gutes Vorbild, kein guter Leiter. So ist es bei uns allen. Jesus sagt, für uns in der Gemeinde, so ein, wir sollen in den kleinen Sachen treu sein, ne? Ganz winzig anfangen. Und wenn wir da treu sind, dann erhebt nicht der Pastor oder sonst irgendjemand einen höher, sondern er. Wenn wir einen treuen, kleinen, wenn wir einen kleinen treu sind, so dann erhebt er uns, gibt er uns halt was Größeres. Ne? So. Und für David war das auch echt wichtig zu lernen, so in den kleinen Sachen treu zu sein, aber in der Hoffnung darauf, so, dass Gott das erfüllt, was er verheißen hat. Also dieses ewige Hin und Her mit Gott und mit unserem Alltag und mit unserem Stress und mit unserem Fleisch und der Versuchung und der Niederlage und den Siegen, so, weißt du, da ist man manchmal so depressiv, ne? So geistlich depressiv. So dass man halt sagt, so, ich will jetzt einfach eine Pause haben. So, es gibt Christen, die nehmen richtig Jesusurlaub, habe ich gehört. Ja, so, und die sagen, so 2 Wochen will ich jetzt kein Christ sein, so 2 Wochen fahre ich jetzt in Urlaub und dann mache ich Party und dann saufe ich mir die Birne weg, so, und ja, so, weil ich liebe das ja, mit Jesus zu gehen und ich gehe voll in die Tiefen, aber ich brauche mal halt ab und zu so Abstand, so, ne, und ich kann das verstehen, so, weil mir geht es oft auch so, dass ich einfach so an einem Punkt bin, wo ich denke, also klar will ich jetzt tiefer mit dir gehen und klar möchte ich die größten Kämpfe jetzt mit dir durchgehen und da siegreich sein, so, aber einfach von meinem geistlichen Stand her bin ich einfach eher depressiv und mir ist eher so geistlich, mich auf die Couch zu legen und mich berieseln zu lassen von außen her. Ne? So, ich kann das verstehen. Trotzdem mache ich keinen Jesusurlaub, ich hoffe es. So, aber David macht das so irgendwie. Und Schuld daran ist nicht sein geistlicher Stand oder sein mangelndes Vertrauen in Gott oder sein geringer Glauben oder dass er müde ist, sondern Schuld daran ist, dass er sich einnehmen lässt von seiner Gefühlswelt. David dachte in seinem Herzen, und das ist immer so ein Ding bei mir, so wenn ich irgendwas tun muss, so, oder wenn ich irgendwas überwinden muss, weißt du, wenn ich anfange in meinem Herzen zu denken, Gott sagt in unserem Herzen, ist nichts Gutes, absolut gar nichts. So, das ist schon eine krasse Aussage. So, es gibt keinen einzigen guten Menschen von Natur aus. Da ist absolut gar nichts Gutes drin. Das sagt die Bibel. Und da glaube ich, so, weil alle Menschen sind zu allem fähig, sagt Paulus. Und ich glaube das. So, ich glaube, dass ich zu allem fähig bin. So, und es braucht nur die richtige Situation kommen und ich an der richtigen Stelle und Ich bin dazu fähig. So, es wäre dumm und überhoben, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. So, es wäre, würde beweisen, dass ich nicht gerade sehr reif bin. So, aber, was denn? Und deswegen, wenn Gefühle kommen, so, und du dich von ihnen leiten lässt, so, und von den Gedanken und Wünschen deines Herzens, wo du denkst, ja, da habe ich jetzt so ein Ding und das muss dann von Gott sein, so, hey, sei da vorsichtig. So, wenn du aus dem Herzen raus entscheidest, so, dann kann es von Gott sein, aber dann ist es weise, vorher zu beten und Gott zu fragen und zu warten, bis eine Antwort kommt. So, und nicht falsch stehen, weil es gibt doch Christen, die aus der Angst daher, so hat sich die Gemeindeform so entwickelt, dass sie Abstand von diesen Gefühlen genommen haben. Und dann entsteht halt so eine kalte, gesetzliche Atmosphäre im Herzen und dann auch in der Gemeinde. Ne? So, und das ist auch nicht richtig, weil Gott hat uns Herz gegeben, eine Leidenschaft gegeben, ne? So diese Gefühle gegeben. So, und das ist gut. So, er sagt, so, lieb mich mit deinem ganzen Verstand. So, also liebe ich ihn mit meinem ganzen Verstand. Ich habe nicht viel, von daher ist es nicht schwer. So, ich denke über ihn nach. So, ich verbinde Sachen mit ihm. So, ich bin interessiert. Ich forsche in seinem Wort. So, ich studiere sein Wort. So, mit meinen Gedanken so, möchte ich bei ihm sein. So, und je weniger Gedanken ich von anderen zulasse, desto mehr Gedanken habe ich über ihn und desto freier ist mein Kopf. Das ist ein Segen. So, nur leider bin ich nicht so heilig, dass ich nur seine Gedanken habe. Lieb mich mit deiner ganzen Kraft. Und doch das tue ich. So, klar hätte ich mehr Kraft, ihn anzubeten so, und ihn zu lieben, aber ich liebe ihn gerade mit der ganzen Kraft, die mir zur Verfügung steht. So, weil er ist halt immer noch mein Fleisch und meine Selbstliebe. So, ne? So, aber ich versuche, mein ganzes Leben ihm zu geben und zu verzichten. Ich glaube, das sind wir alle, oder? So. Und er sagt, lieb mich mit deinem ganzen Herzen. Und das versuche ich so. Und ich möchte dann, dass mir nichts anderes wichtig ist, außer die Dinge Gottes. So. Und klar liebe ich auch meine Frau und die kommt damit rein und meine Kinder. So. Aber ich versuche das alles in ihnen zu machen. Weil ohne ihn würde das 5-6 Jahre halten, dann würde ich schon wegrennen und aufgeben. So wie ich es mit all meinen Beziehungen gemacht habe vorher. So. Und dann lieb mich mit deiner ganzen Seele. Und das ist die pure Leidenschaft, die er da von uns verlangt. So. Lieb mich mit all der Romantik, die du aufbringen kannst. Lieb mich mit all der Lyrik, die du mir geben kannst. Egal in welcher Form, ob mit Worten oder als Gedicht oder als Lied oder einfach nur in deinem Lebensstil und so, aber ich möchte auch deine Leidenschaft, so. Ich möchte eine leidenschaftliche Braut, die laut ausschreit und dann uns ansieht, so, wie narrisch sie nach mir ist. So. Von daher, Gefühle sind gut. Richtig angewandt. Aber wenn du dich von halt Gefühlen leiten lässt, und ich habe das als junger Christ gemacht, so weil es mir an Verstand gefehlt hat, das ist einfach, so, dass du denkst, habe ich auf dem Herzen, muss von Gott sein, mache ich. Ich habe Unfrieden bei der Person, also kann die nicht mit Gott zusammen sein. So, oder keine Ahnung was. So, ne? So, und dann, wenn du dich von Gefühlen, wenn die zu stark sind und die dich beeinflussen, dann hast du ein Riesenproblem, weil du nicht mehr klar denken kannst. Das ist, als ob du blind bist. So, weil das ist in uns so, und das ist stärker als jedes Wort, das irgendwo herkommen kann. Das nimmt uns komplett ein. Und weißt du, im Neuen Testament sagt Paulus so, hey, wenn du ein Mensch bist, der von Gefühlen geleitet ist, oh, dann bist du ein dummer Mensch. Echt, dann musst du mal einiges lernen. So. Von daher, so ein Streben danach, so in Gottes Weisheit zu gehen. So, von daher ist es wichtig, dass du Zeit nehmen und Gottes Wort studieren und wissen, was da drin steht und sagen, egal was wir fühlen und egal was die Umstände sagen, so, egal wie wir denken, so, ich würde jetzt am liebsten abhauen hier oder aufgeben oder was weiß ich. So. Viel wichtiger ist es, dass wir wissen, neben Gottes Wort steht das. Gott denkt so, also mache ich das. Und Gott hat hier zu David in Kapitel 22,5 gesagt, bleib in in Israel. So, geh nicht weg aus den Grenzen, als Saul ihn verfolgt hat und David in die Wüste geflohen ist. So, bleib in Israel. Und ich weiß noch, Gott hat mir irgendwann prophezeit, so, ich sende dich und deine Frau und deine Kinder aus. So, mein Pastor ging mir ziemlich auf die Nerven zu der Zeit. Da war nur Anfechtung. So, und die wurde immer stärker, so dass ich nicht mehr da sitzen konnte, nicht mehr die Predigt zuhören wollte, nicht mehr im Lobpreis sitzen wollte und ich war Ältester. Weil dieses letzte halbe Jahr, ich wollte nur noch weg. Denn die ganzen Umstände in der Gemeinde waren kompliziert. So, weißt du, und dann dieser Eifer und dieser Wunsch, endlich diesen Plan zu erfüllen, den Gott hat. Weißt du, worauf er mich aufgebaut hat, seit ich zu ihm gekommen bin. So, jetzt geht's endlich los. So, wann geht's endlich los? Und es war ein paar Mal, wo ich vom Gefühl her dachte, jetzt geht's los. So, ich krieg hier nicht mehr, ich muss jetzt los. So, und ich bin ein paar Mal zu Gott gegangen oder so. So, oft zu Gott gegangen, habe gesagt, okay, jetzt. So, aber Gott hat nie irgendwas gesagt. Meine Gefühle hätten mich losgeschickt und zwar sofort. So, aber Gott hatte mir gesagt, du bist jetzt hier und du wirst dich losmachen und ich werde dir sagen, wenn es soweit ist. So, hey, wenn Gott nichts anderes sagt, oder anderes Beispiel, Altersheim. Ein Freund von mir aus der Gemeinde, der hat das Altersheim geleitet. Ich bin von Anfang an mitgegangen. So, wir haben die Alten besucht. Er hat irgendwann war fertig mit Studieren oder irgendwie konnte er nicht mehr machen. Und ich wollte aber, dass es weitergeht, also habe ich es gemacht. Und ich saß dann da und jedes Mal vom Altersheim dachte ich so, ich will da nicht mehr hin. Wenn wir dann da waren, war es gut, aber jedes Mal davor dachte ich, ich will da nicht hin. So wie manchmal zum Gottesdienst oder Gebetsamt. Ich will ins Bett oder ich will jetzt einen Film gucken und dann nichts mehr denken. So, ne? So, und dann bist du da und dann war es doch gut, wenn du wieder gehst. So, aber dieses Gefühl halt, so, und ich habe die Leitung übernommen. Das ist mein Verstand und meine Gefühle haben mir gesagt, so, dann ist da auch Gottes Geist nicht dabei, dann kann es jetzt nicht mehr von Gott sein. So. Ich weiß auch nicht, macht es überhaupt keinen Sinn. Ist ja auch was, ich habe verstanden, was ich sagen will. So, geh mal einfach weiter. Never mind. Na, jedenfalls denkt er mit seinem Herzen da und ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft. Weißt du, und wenn wir in dieser geistlichen Depression, wenn wir uns da laben und unseren Gefühlen hingeben, so, dann verschwindet auch die Hoffnung. Und dann verschwindet auch Gottes Wort. So, und David kommt auf nichts Besseres als darauf, ich gehe zurück in die Welt. So. Ich gehe zu meinen Feinden. Ich gehe zu denen, die meinen Gott ausgelacht haben früher. Na, Goliath, wo er sagte, hey, mein Gott ist stärker. Und die Philister standen da und haben Israel und Gott ausgelacht. So. Also David hat gekämpft für Gott und für sein Volk. So. Und hier steht er und sagt so, hey, ich gehe zu denen, weil da finde ich jetzt Schutz und Sicherheit. So. Ja, pass auf, so dass du nicht zurückgehst zu deinem Ersch. Mist, ich kenne die alten Wörter, nicht nur die neuen. Zu deinem Gereierten. Hört sich nicht schön an, nur Predigt. Zu deinem, na halt, was wieder rauskommt oben. So. So, sagt die Bibel, geh nicht zurück zu deinen Erspeiten. Na, ist ja wurscht. So, geht's noch weiter. Vers 2. So machte sich der David doch auf. Mit seinen 600 Leuten, die bei ihm waren. Und ging hinüber zu Achis, dem Sohn Moachs, dem König von Gad. Keine Ahnung, warum der nach Gad geht. Ich meine, Gad war die Stadt, wo er sich so wahnsinnig bestellt hat, wo der Sabber so runterlief in seinem Bart und wo er an die Tür gekratzt hat und gemacht hat. Na, wo der König von Gad hier gesagt hat, brauche ich noch einen Verrückten, ich habe schon genug. So, und schick den weg. So, und weißt du, genau dahin geht er. So, wo sein Ruf als Heiliger so ein, wo er den zunichte gemacht hat. Stunden. Und David blieb bei Achish in Gat, samt seinen Männern, jeder mit seinem Haushalt. Auch David mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als es Saul berichtet wurde, dass David nach Gat geflohen sei, das suchte ihn nicht mehr. Und es ist doch klar, es ist außerhalb der Grenze von Israel, da hätte David, Saul hätte da absolut keine Chance gehabt. Also Davids Plan ging auf jeden Fall auf. Sein Freund, sein Herr, sein auf seinem eigenen Haus, sein König, der ihn antragen wollte, sein Feind innerseits, hat aufgehört, ihn zu verfolgen. Und wir können uns Lösungen für unsere Probleme suchen. Wenn du bei deinem Kritzen, bei deinem Verstand und bei deinen Möglichkeiten landest und sagst jetzt finde ich die Lösung für mein Problem dann wird das hundertprozentig oder vielleicht wahrscheinlich auch klappen erstmal. Herr, David sündigt hier. Und David geht weg von Gott. Von Gottes Weg, von dem Plan, den Gott hat. Ohne Vertrauen. Hey, und Sünde wird immer eine Menge anrichten und eine Menge zerstören, das werden wir noch sehen. Und David sprach zu Achis: Wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden habe, so lass mir einen Platz in einer deiner Städte auf dem Land, damit ich darin wohne. Denn warum sollte dein Knecht bei dir in den Königsstadt wohnen? Da gab ihm Achis an jedem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag dem König Judas bis zu diesem Tag. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug 1 Jahr und 4 Monate. David aber und seine Männer, die zogen hinauf, und die machten einen Einfall bei den Geschuritern und den Girsitern und den Amalekitern, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, da ließ er weder Männer noch Frauen leben, noch Schafe, Rinder, Esel, Kamele, Kleider. Und er kehrte zurück und er kam zu Achis. Und wenn dann Achis sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht? So sagte David, doch, klar, im Südland von Juda und im Südland von Jerchmeliter und im Südland der Keniter. David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gad kommen, denn er sprach, sie könnten gegen uns aussagen und sprechen. So hat David gehandelt. Und so ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Das ist eine ganz neue Seite von David. Ja? David wird ein Plünderer. Zieht durch die Prärie, findet irgendein Dorf und plündert das aus. Metzelt dort alles nieder. Alles, was irgendwie sich bewegen kann und einen Ton gibt. Überall, wo ein Herz schlägt, tot. Dass es keine Zeugen gibt für seine Sünde, für seine Schuld. Dass es nicht an seinen Kragen kommt, wenn der König von Gath das mitkriegt. Ich habe das bei mir beobachtet, wenn ich mich zurückziehe in die Welt, um mich dort zu bergen, wenn ich meine Hoffnung, meine Sicherheit in Gott verliere und sich bei mir immer mehr um die Welt dreht und immer mehr, indem ich in dem zurückkomme, bevor ich mit Jesus zusammen war, dann werde ich auch wieder immer weniger Jesus gleich. Das merke ich. So Stück für Stück komme ich zum alten Dreck wieder hin. Zu dem alten Stefan, der ich war. Die ganze Frucht, die Gott in mir in meinem Leben angebaut hat und gepflegt hat und geguckt hat, dass es aufwächst und all das, was er abgeschnitten hat, damit es so größer wird und schöner und süßer, all diese Frucht ist abgeschnitten vom Weinstock, vertrocknet. Hey, pass auf, dass sich absolut nichts und niemand, noch nicht mal dein Herz, dich trennt von dem Weinstock, von Gott. David geht jetzt seinen eigenen Weg erstmal. Aber David hat ein cooles Herz. Gott sagt, es ist ein Mann Gottes. So, das ist ein Mann nach meinem Herzen. So, und daran hat sich nie was geändert. Das hat sogar so ein Jesus zitiert das noch. So, das sind, und ich meine, David hat hier eine Phase in seinem Leben, wo echt kein Held ist. Lebt ein ich-zentriertes Leben, so ein, lebt ein Leben zurück. Ich möchte mein Häuschen haben, ich möchte raus sein aus diesen Kämpfen, ich möchte weg sein von meiner Berufung, so ein, ich will jetzt meine Frauen, mein Haus, so mein Hund und meine Kinder und meine Leute, so ein, und ich möchte, das reicht mir. Ist doch cool, ich bin der Leiter von 600 Leuten hier und die kriegen noch Frauen und Kinder und so. Ist doch toll, ich bin Bürgermeister. So ein, weißt du, er hat einen Ruf, er hat einen Namen, er wird reicher. Aber ja, ich bin froh, dass David sein Herz trotzdem immer auf Gott gerichtet war. Weil ansonsten wäre er ein richtiger Arsch geworden. So, sonst wäre er jemand geworden wie Saul. So. Von daher, wenn dein Herz trotzdem immer bei Gott ist und sich nach Hause sehnt und in die Gemeinde sehnt, so, dann selbst wenn du gerade es irgendwie nicht hinkriegst, das zu drehen, so, kannst du sicher sein, solange dein Herz sich danach sehnt, nach dem Ort, wird Gott den Weg finden, dich wieder umzudrehen. So, und hat er bei mir auch gemacht. Und David fängt an zu lügen. Und das ist ziemlich clever, weil der König von Philistern, der vertraut David, werden wir noch sehen. So, und sogar so dolle, dass er David sein Leben anvertraut, als Herrführer. So, und David sagt so, weil der König denkt, er nimmt immer mehr von Juda ein und von Israel, so für die Philister, so Stück für Stück immer mehr, so, ne, so, und als Belohnung, als Zoll darf er dort wohnen und hat sein eigenes Land. So, aber David, was er macht, ist, dass er die Welt ausraubt. So, zum König kommt, wenn er gefragt wird und sagt so, ja, ja, klar. So, und der König denkt halt immer mehr, oh Mann, Israel wird den echt hassen, Vers 12. Und Achis glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem eigenen Volk Israel sehr verhasst gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht bleiben. Ich war mal der Knecht von Satan. Ich war mal Satans Kind. Ich war nie Satan-Anbeter bewusst. Aber die Bibel sagt, entweder bist du Gottes Kind oder das Kind von Luzifer. So, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, kein Mittelding. Und ich habe ihm gedient und ihn angebetet, obwohl ich es gar nicht bewusst gemacht habe. Aber die Bibel sagt, dass du es dann automatisch tust, weil du lebst nach seinem Willen, nicht nach Gottes, dem Vaters Willen. Und ich habe diese Ketten gemerkt. Und ich hatte diese Handschellen an. Und ich hatte diese Gewichte der Sünde. Und mit jeder Sünde, die ich mehr gemacht habe, und mit jedem Ding, was mich mehr eingenommen hat, wurde die Kette schwerer. Und ich war an dem Punkt, dass ich nicht mehr laufen konnte. Und Jesus hat mich befreit und hat mir ein Joch aufgesetzt. Es war ein Joch, das perfekt passt. Ein Joch, das nicht so schwer ist, mit dem ich gut nach vorne gehen kann. Das sind die Last, die ich tragen muss, tragen kann. Haben wir alle, unser eigenes Joch. Kein Joch von uns ist gleich. So. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass wir uns ein fremdes Joch auflegen lassen. So. Und ich frage mich echt, warum das so ist. Ich meine, in dem ersten Moment gehst du ab mit Jesus und gehst richtig tief. Und ein, zwei Tage später, so ein, weißt du, da drehst du dich nur um dich selbst, wie Lehmann, wenn er seinen Schwanz jagt. Du denkst, na, irgendwann muss es doch mal enden. Irgendwann muss ich ihn doch mal haben. Und du drehst dich und drehst dich und drehst dich, bis du umfällst. Bis du nicht mehr kannst. Ich möchte nie wieder sein Knecht sein. Nie wieder. Und Satan kommt zu uns mehr als zu denen, die Gott nicht kennen. Weil die hat er schon. Zu denen braucht er nicht zu kommen. So, da gibt es keinen Grund, warum. Außer er will sie als Werkzeug benutzen, um uns fertig zu machen. Satan kommt zu denen, auch nicht zu den Christen, die zwar irgendwie Gott angenommen haben, aber nicht mit ihm gehen. Ne? So, weil da ist keine Gefahr, da passiert nicht viel. Aber er kommt zu denen, die es ernst meinen. Er kommt zu denen, die berufen sind und die, weißt du, die unterwegs sind. So, und die strahlen wollen und Einfluss haben auf andere. So, und dann ist es klar, dass wir weggezogen werden vom Gottesdienst, weggezogen werden von der Anbetung im Persönlichen, so weggezogen werden von Hingabe und von Aufopferung und von diesem Wunsch und diesem Trachten danach, nicht mehr auf sich selbst zu gucken, sondern auf andere. So, und das ist ganz logisch. So, und dass dann, gerade dann, wenn es richtig abgeht, so, und dass, wenn was passiert, so, dass du dich noch weniger fühlst, so als ob es so wäre, ne? So, und dass gerade da in den Momenten so viel Stress und Anfechtung kommt, dass du aufgeben sollst und aufgeben willst. So, hey, und für mich, bei jedem Einsatz, der jetzt hier war, oder in Leipzig, nicht bei jedem, aber bei fast jedem, ist ganz klar, da war diese Anfechtung da, vor dem Einsatz, so entweder Familie oder im Team oder in der Gemeinde damals, oder im Persönlichen. Dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich bin nicht mehr im Heiligen Geist, ich kann nicht, ich will nicht. Ne? So, die Anfechtung ist da, jedes Mal, wenn was passiert. Weißt du? Und gerade in den Momenten, und das müssten wir alle, müssten das irgendwann mal lernen. Ne? So, aber ich glaube, das ist trotzdem gut, dass wir das nochmal hören und dran denken. So. Gerade in diesen Lebenslagen so ist es ja so wichtig, dass wir, weil da haben wir nichts anderes als die Verheißung, die wir irgendwann mal bekommen haben. In den Situationen, wo wir Gott gerade nicht hören und nicht fühlen und uns nicht nah fühlen, wo wir noch nicht mal das Herz haben, um nah zu sein, wo wir nicht diese Hingabe und Leidenschaft haben, uns selbst zu überspringen. Und weg von uns zentriert leben, dass du gerade in den Lagen, da gibt es nichts anderes als das, was Gott uns immer geschenkt hat. Und das sind die Verheißungen und das ist das, was wir gelesen haben und was wir lesen können. So, das ist das Einzige, woran wir uns dann festhalten können. Und gerade in den Sachen ist es so wichtig, dass wir uns dann erinnern. So, dass wir das rauskramen. Manche schreiben so Bücher, so was Gott alles gesagt hat, ich mache das nicht. Eigentlich schade, aber ich bin zu faul. Aber ich habe dafür andere Sachen, woran ich mich halte. Bei mir sind es Lieder. In jeder bestimmten Situation habe ich ein Lied geschrieben. Und wenn ich das singe, erinnere ich mich an die Situation, was Gott gemacht hat. So, und das sind vielleicht doch, schreibe ich auch irgendwas auf, siehst du, klappt. Hey, erinnere dich an das, was Gott mal gesagt hat. Das hat sich nie geändert und wird sich auch nicht ändern. Egal, wie gerade die Situation aussieht. Selbst wenn du gerade in Ziklag wohnst, in deinem eigenen kleinen Nest und dort baust und nicht Jesusgemäß durch dein Leben gehst, sondern darauf aus bist, selbst reich zu werden, egal ob es über Tote geht, ne? Immer so auf Deutsch gesprochen. Und du dir irgendwie so selber zuguckst und angewidert bist irgendwie auf irgendeine Art und Weise, sondern wo du das Gefühl hast, das ist nicht richtig, aber trotzdem gehst du weiter und zerstörst die Städte. Erinnere dich dran, wie Gott ist, erinnere dich dran, was du schon weißt. Das wird dich aus diesem Tief rausholen. Kapitel 28. Machen wir nicht alles. Und es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen und gegen Israel zu kämpfen. Und Achis, der sprach zu David: Hey, du sollst wissen, dass du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer. Da sprach David zu Achis: Wohlan, so sollst auch du erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach zu David: Darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit. Also damals im Krieg war ein Leibwächter sehr nah am König. So, ich weiß nicht, die Frauen gingen nicht mit, die Berater gingen meistens nicht mit, ne? Diese königlichen Hofbeamten da, vielleicht ging der Mundschenk mit, dann war er noch ziemlich nah. Aber ansonsten waren diese Leibwächter die, die dem König am nächsten waren. Die meiste Zeit mit ihm verbracht haben. die mussten immer in seiner Nähe sein, immer da sein. So. Das sprach ja da, wo ich nochmal, Vers 3. Samuel aber war gestorben. Und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber, der hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Also irgendwann hat Saul in seinem christlichen Charme, so einen, den er irgendwie hat, so einen, hat er halt gesagt, so hey, alle Götzen, alles was hier falsch ist, muss raus. So, obwohl sein Herz eigentlich sagt, es ist mir wurscht. So, ne? Aber außen Hui und innen Pui. So. Und dann Vers 4. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, da fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Ist genau die gleiche Situation wie bei David. Saul hat sich nur schon immer so nach seinen Gefühlen und nach seinem Herz gerichtet. So, wenn er Angst hatte, dann hat er Angst und dann hat er Fehler gemacht. So, wenn er stark sich gefühlt hat, dann ist er mit voller Pracht los, ohne Gott zu fragen und zu sagen, sollen wir ausziehen. So, weißt du? Halt immer das, was gerade im Herzen ist, losgeht. So, in Sprüchen steht, dass das ein Beweis ist für einen dummen Menschen, für ein Tor. Vers 6. Und Saul befragte den Herrn, fürchtet sich, sein Herz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Mich wundert es nicht, weil Gott hat ihn ja schon lange verlassen. Ne? Der Heilige Geist ist von ihm. Weder durch Träume, noch durch Urim, noch durch Propheten. Das sprach Saul zu seinen Knechten. Ich suche mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und das ist ganz klar für jemanden, der ohne Gott lebt, aber nach Gott klingt, es kommt immer raus. So, weil wenn Gott nicht reagiert, dann sucht man sich halt andere Wege. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, hey, sie in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin. Und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bring mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, er soll dich deshalb keine Schuld treffen. So. Und das ist schon ziemlich krass, so zu sehen, wie blind man sein kann. Gott hatte im 5. Mose ganz klar über Wahrsager und Zeichendeuter geredet. Und das ist im 5. Mose 18, Vers 11, da hat er gesagt, Wahrsagerei, Zauberei und so und Zeichendeutung, die dämonische Herkunft sind verboten. 3. Mose 19,31, da hat er gesagt, das Volk soll sich nicht durch diese schwarze Magie, durch diese dämonische Kraft verunreinigen. Soll davon fernbleiben. In meinem Volk soll es sowas nicht geben. Die Macht, die mein Volk nutzen soll, soll das Gute sein, das bin ich. In 5. Mose 20, Vers 6, da steht, befiehlt Gott sein Volk, rottet aus seinem Volk alles aus, so was sich darauf einlässt. Also selbst in der Gemeinde Gottes, wenn jemand damit in Magie steckt, in dämonischen Kräften, sich damit beschäftigt, nicht nur beschäftigt, sondern das lebt, ne, und das benutzt, wenn irgendjemand in dieser dämonischen Kraft sich bewegt, dann soll die Gemeinde ihn sofort rausschmeißen. So, weil es ist wie ein Krebsgeschwür, es ist wie Sauerteig. Packst du ein bisschen was Hefe in einen Teig rein, der ganze Teig ist durchsäuert. Ne? So, Gott sagt raus damit. Das ist nicht von mir, das werde ich nicht unterstützen, das tötet meine Kinder, meine Schafe. In 3. Mose 20, Vers 27, da sagte, alle Wahrsager und Zeichendeuter sollen gesteinigt werden. Also Gott hat schon eine krasse Meinung dazu. Und er sagt ganz klar, was er davon hält und was er will. Ne? Und es ist schon krass, wie verblendet der Saul ist, dass er sagt, hey, ich schwöre dir bei Gott, so, das ist dieses Mal voll okay. So, kannst du machen. So, und da wird dich segnen. So. Kann mir jemand helfen, wo ich war?
Nee.
Danke. Da sprach die Frau, na, wen soll ich denn heraufbringen? Und er sprach, bring mir den Samuel herauf. Als die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul! Und der König sprach zu ihr, ja, fürchte dich nicht, was siehst du denn? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen. Und dieses Götterwesen im Hebräischen gibt es vier verschiedene Übersetzungen. Einmal Gott, Götter, Engel und irgendwas so Machthaber. So, ne? So. Aber jedenfalls ein Wesen, wo du anguckst und Respekt hast. So. Er sprach, na und wie sieht es aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass Samuel war, also jetzt sieht doch er ihn. Und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul. Hey, warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? So. Und ich meine, als ich das erste Mal Christ gelesen habe, da dachte ich, ja, dann ist es ja wirklich so. Ich dachte, es wäre nur Science Fiction oder so, ne? Ich habe daran immer geglaubt. An Geister und so Kram, ne? Aber ja, es ist real. Aber es ist das einzigste Mal in der Bibel, dass da steht, dass jemand, der schon gelebt hat, als heraufbeschworen wurde, sodass er als Person dasteht. Ist so wurscht. Aber jedenfalls, diese Mächte sind da. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, glaube ich, da steht, dass während wir hier Gottesdienst feiern, während wir auf Arbeit sitzen, während wir in der Nase popeln oder auf Toilette sitzen oder duschen oder sonst sowas machen, draußen, da sind gleichzeitig geistige Kämpfe, die wir mit unseren Augen nicht sehen, die aber trotzdem da sind. Da kämpfen Dämonen und Engel gegeneinander. Manchmal kommen wir halt in diese Kämpfe rein und spüren sie. Manchmal erfahren wir sie auch. Aber meistens laufen die im Hintergrund ab. Gott sagt auch, hey, seid echt herzlich zu den Leuten, die zum Gottesdienst kommen, weil, hey, vielleicht sitzt ein Engel drin. Er sagt auch, jeder Christ, jeder errettete Mensch hat einen Schutzengel. So. Und bevor ich zu Jesus kam, habe ich mich für schwarze und weiße Magie interessiert, die im Endeffekt gleich sind. Halt die dämonische Magie oder Kräfte. Und ich weiß, sie sind da. Und ich weiß, die haben Power. Und ich weiß, dass die einiges bewirken können. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt das Christentum sehe und das andere, dann muss ich echt sagen, also Satan ist viel lauter und effektiver und machtvoller als Gott. Gott kommt leise und im Verborgenen. Manchmal macht er ein Wunder, manchmal ist er laut, aber meistens in der Gesamtheit ist er wirklich wie eine Taube. Ne? Ist er wirklich ruhig. Zeigt sich nicht als mächtig, schlägt nicht rein. Aber Satan dagegen, kommt als Engel des Lichts her, kommt laut her, sodass du ihn annimmst, dass du einfach nur erstaunt bist. Weißt du, um zu blenden. Hey, pass gut auf. Selbst wenn noch so viele Wunder passieren, ja, muss nicht von Gott sein. Samuel, also warum hast du mich gestört? Dann müsste es echt schön da gehabt haben. Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich. Und Gott ist von mir gewichen und antwortet kenne ich. Weder durch die Propheten noch durch die Träume und darum habe ich zu dir gerufen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach, ja, warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Und die Bibel sagt doch, bist du nicht Freund Gottes, dann bist du sein Feind. Bist du nicht für ihn, dann bist du gegen ihn. Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr, der hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorchst und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht versteckt hast. Darum hat der Herr dir heute dies getan. Und dann lesen wir noch was. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Das ist schon krass, oder? Kriegt was ganz anderes, als er sich erhofft hat. Hey, du bist tot, Mann. Deine Kinder auch. Und deine Feinde auch. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden. Denn er erschrak sehr über diese Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Und die Frau, die ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war, und sie sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch du auf meine Stimme. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, dass du isst, damit du zu Kräften kommst und damit du dann deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Dann nötigte ihn seine Knechte und auch die Frau, und er hörte auf die Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus, und sie eilte und schlachtete es, nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Sie brachte sie herzu vor Saul und vor seinen Knechten. Und als sie gegessen hatten, da stand sie auf, ging hin, noch in derselben Nacht. Und das Coole ist, so, jetzt ist David bald König. So, es ist dann ist die Zeit der Gebrochenheit vorbei und die Zeit des Fragens, warum Gott? So, willst du mich bestrafen oder nicht? So, weißt du aber, in jedem Kapitel, wenn du durchgehst und siehst, so ein, wenn David irgendwelche Kämpfe hatte, so ein, dann siehst du die Vorbereitung auf das, was noch kommt. All das war wichtig, damit er kapiert, wer er ist, und damit er versteht, so ein, wer er nicht ist, und damit er versteht, so ein, was wichtig ist, um ein guter Leiter zu sein. Also, um die Fehler nicht dann zu machen, wenn er wirklich Ansehen hat und was zu sagen. Jetzt gerade hat er noch gar nichts zu sagen. So. Von daher sei nicht niedergestreckt. So, selbst wenn du so frustriert bist, dass du in allen möglichen Bereichen flüchtest und nicht zu Gott. Wenn du Schutz und Nähe bei Menschen suchst oder sonst wo, aber nicht mehr bei Gott finden kannst. So, sei einfach nur sicher, vielleicht nicht von deinen Gefühlen her, aber sei sicher in dem, was Gott verheißen hat und was er gesagt hat und was Gottes Wort sagt. Und du kannst dich jederzeit bei ihm bergen, ob du dich so fühlst oder nicht. Du bist immer geliebt, egal ob du dich fühlst oder nicht. Ich finde Gott toll. Ich meine, bei ihm steht die Liebe und die Gnade an erster Stelle. Ne? Das ist immer ein gutes Zeichen für eine Beziehung. Aber er will auch Schritt im Glauben haben und er möchte das auch sehen. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Er verlangt das von uns, dass wir den ersten Schritt tun. Immer. Es gibt Ausnahmen, wo er uns zieht. So, dann haben wir Schleifspuren irgendwo. Weißt du, das ist Glaube, so den ersten Schritt zu tun, obwohl man es nicht sieht und nicht fassen kann. Und von daher, ja, ich glaube, das ist die einzige Form von Heiligung. So diesen ersten Schritt. Und das kostet halt ziemlich viel Überwindung. Und von daher, es ist wichtig, dass wir uns hier treffen, es ist wichtig, dass wir beten, dass Gott an erster Stelle steht. Sondern es ist wichtig, dass wir uns vergeben, es ist wichtig, dass wir uns ermahnen. Es ist wichtig, dass wir wegrennen von der Welt und hinrennen zu Gott. Selbst wenn wir lieber was anderes machen würden. So. Und von daher, ja, lasst uns dafür beten, dass wir weiterhin. Ich bete für mich, dass du mich aufhörst. So. In mir, in uns zu wirken, uns zu leiten. So. Dafür mich immer raus. So. Und ich will dir nah sein, selbst wenn ich es nicht will. So. Dieser neue Mensch in mir, der schreit nach dir. So. Wie das Baby nach der Brust. So. Nur bei dir bekomme ich das, um zu wachsen. Nur bei dir bekomme ich das, um zu leben. Nur bei dir finde ich Frieden und Ruhe. Nur bei dir ist genug, so, um jemand zu werden, der ich nicht bin. Und bitte mach uns zu Männern und Frauen Gottes, ja, die einfach Prioritäten setzen können.
Ja, danke, Vater, dass bei dir so ja, die Vergebung ist. Ja, und dass du so Liebe und Gnade so deine zu uns hinhältst. Ja, und dass wir sie einfach mal greifen brauchen. Und ja, danke, dass du diese Gemeinschaft ja einfach so gestiftet hast. Ja, durch dein Tod am Kreuz von dir, Jesus. Und ja, dass du das möglich gemacht hast, so, dass wir ja dieses Feiern und diesen Frieden über uns gleichzeitig auch so spüren können. Ja, und ja, damit ja, so verwandelt werden können und dann wird es immer mehr dir ähnlich werden können. Damit, dass du das so möglich gemacht hast und ja, wir möchten dir das so ja, wiedergeben mit unserem Leben. Ja, dass wir mit dir ja, einfach hingeben wollen. Und dann siehst du, dass da manchmal so ein Weg steht, wo der eigene Wille ja, also, sich immer wieder in den Vordergrund drängt und ja, die eigenen Wünsche. Ja, ich möchte bitten, dass du ja, uns da das immer zeigst und einfach wo und wir wieder zu unseren alten Menschen zurück wollen. Dass wir einfach klar für uns Händen sitzen und einfach uns von dir führen lassen und das auswerten können und deine Liebe zu dir einfach zu glauben leben können und immer mehr halt zu dir wachsen.
Ja, aber ich schließe mich dem an. Ich stecke in einem tiefen Sumpf immer wieder und du bist der Einzige, der mich herausziehen kann. Ich möchte mein Leben geben, immer wieder aufs Neue. Dass du einfach das Beste daraus machst. Und ja, ich kann mir gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich dich dafür liebe, dass du mir so viel gibst. Ja. Und wenn mein Leben verändert ist, wenn mein Herz macht es wieder weich. Es ist so fest geworden in den letzten Jahren.
Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Und wo auch immer ich noch suchte, oh mein Herz, woher es bleibt, keiner ist. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du es auch. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, hier ist bleibt keiner ist. Keiner.
Wir bitten dich für die Projekte jetzt, die jetzt anstehen, so, wo Julia mitarbeiten darf. So. Ich bitte dich echt, dass du Königssuchen so segnest, dass sie so einfach Licht sind dort und gesegnet werden von jedem, der neu zu dir findet. Und ich dass du Hermine stärkst und ich danke dir herzlich danke für ihre Liebe. Ich danke, dass sie die Gemeinde segnet und die Stadt so durch ihre Gebete. Und ich freue mich schon aufs nächste Gebet zu treffen. Und ich bitte dich einfach, dass du diesen Eiferkurs segnest, dass jeder, der da hinkommt, dass du nicht nur die Geschichte hört, sondern dass der Wunsch, der in Hermines Herz ist, in Julias und jeder, der mitarbeitet, der im Vordergrund steht, dass das jeder sehen kann, der dich noch nicht kennt, dass es was Lebendiges ist und was Schönes. Und ich bitte dich, dass du da redest und wirkst und dass der Segen kommt, für den wir bitten. Und ich bitte dich, dass du noch eine geistliche Heimat erschenkst, dass einfach wachsen und alles haben, was sie brauchen. Und ich für die Leiter, dass du ihnen da viel Weisheit und Liebe gibst und für die Gemeinde, dass sie Not sehen für jemanden, der neu kommt. Und ich danke dir da echt für, wir bitten dich auch für die Jugend jetzt, für die Freizeit, dass du da echt Kraft reingibst in die ganze Zeit, dass du alle Türen öffnest, dass du die Herzen aufmachst, dass es einfach deine Zeit ist, wo du kämpfst, wo du siegst, wo du dich erhebst. Und ich bitte dich, dass du auf jeden Mitarbeiter kommst, besonders jetzt auch auf Julia, dass du einfach in deiner Liebe und Gnade und Kraft so gleich sie wirkst und scheinst. Und ich bitte dich, dass du sie da von allem frei machst, wo irgendwas jetzt ist oder was noch sein könnte, so was dem Weg steht. Und ich danke, dass du sie da segnen wirst. Wir wollen dich sehen daher und wir wollen, dass du mal Kinder zu dir bringst. Wir wollen dabei sein und dich preisen.
Gegeben.
Ja, ich dachte.